Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
In Zürich wird in diesen Tagen Gottfried Keller gefeiert, der große Schweizer Schriftsteller. Heute ist sein 200. Geburtstag. Da gibt es unter anderem eine Keller-Ausstellung. Der träumende Realist heißt die. Es gibt einen Kunstparcours zu Kellers bekanntestem Roman, Der grüne Heinrich, und vieles andere. Hier im Studio ist jetzt unsere Kritikerin Sieglinde Geisel, die für uns wieder Keller gelesen hat. Seien Sie willkommen, Frau Geisel.
Ja, guten Tag.
Wie ist das denn mit Ihnen und dem Gottfried Keller-Lesen? Jetzt haben wir Sie beauftragt. Früher in der Schweiz, in der Schule, mussten Sie Keller lesen? Haben Sie irgendwann freiwillig Keller gelesen?
Ja, ich musste auch im Germanistikstudium in Zürich nochmal Keller lesen. Und das wurde dann sehr schnell, sehr freiwillig. Also es gehört zu meinen schönsten Leseerinnerungen überhaupt, weil ich fand den grünen Heinrich so, ich konnte das damals gar nicht richtig fassen. Er hatte so was Magisches. Es passiert was, wenn man das liest. Und ich habe den dann in die Bücherreihe genommen, die ich so ganz für spezielle Momente mir aufhob. Ich fuhr dann mit dem Rad an Zürichsee und habe mir einen lauschiges Plätzchen gesucht und das dort gelesen. So wie einen guten Wein, wo man auch die Gelegenheit haben muss. Und das fand ich wunderbar.
Und jetzt beim Wiederlesen, was hat Sie da angesprochen?
Ja, ich habe wieder gemerkt, also Keller ist wirklich das, was William H. Gass als die permanenten Zeitgenossen bezeichnet. Ne? Ein Klassiker, der eben nicht verstaubt ist, sondern der wirklich lebendig zu mir spricht. Und ich glaube, das eine ist die Sprache. Also er hat einfach ganz irre Formulierungen. Es gibt im Sinngedicht eine Frau, die sagt über eine andere Frau, die sie bedauert, das Dönischen, die wurde geheiratet. Und dann hat der Mann aus ihr ein gedrücktes Hausfrauchen, so ein bescheidenes, aufgewärmtes Sauerkräutlein gemacht. Und ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen oder gerade nicht. Also jedenfalls, das finde ich halt großartig. Und das andere, was mir jetzt wieder so nahe war, das sind seine Haltungen. Also ich meine, der hat ungeheuer starke Frauenfiguren geschafft. Es war eigentlich wirklich ein Feminist, bevor es die Idee gab.
Und was macht seine Frauenfiguren so stark?
Sie sind wahnsinnig unabhängig. Also gerade ist, wenn wir Grün Heinrich nehmen, die Judith ist eine erotisch sehr anziehende, reife Frau, die sich alle Freiheiten nimmt und die den armen, jungen Heinrich da eigentlich, ist, man weiß nicht genau, was sie von ihm will, aber so ein Verführungsspiel macht. Es ist eine ungeheuer unabhängige, starke Frau. Und so gibt es ganz viele.
Wie war denn das überhaupt mit Gottfried Kellers Verhältnis zu den Frauen? Das soll ziemlich kompliziert gewesen sein. Er ist ja Junggeselle geblieben, obwohl er durchaus Heiratspläne hatte. Ist denn heute bekannt, ob er überhaupt sexuelle Erfahrung gemacht hat?
Ich glaube, es gibt nichts, was wirklich darauf hindeutet, dass er das selber erlebt hat. Also er hat das wahrscheinlich nur in seiner Literatur haben können. Und das ist ja gerade das, wovon wir profitieren. Ne? Also ich habe das Gefühl, für mich ist er eigentlich ein erotischer Schriftsteller auch. Ne? Also das eine, das Feministische, dass Frauen so stark sind, dass ihn das offenbar auch angezogen hat. Und das andere, dass sie erotisch ungeheuer aufgeladen sind. Also es gibt ja diese berühmte Szene mit der Judith im grünen Heinrich am Ende der Kindheitserinnerungen, wo sie nackt im Bade ist. Nachts machen die beiden Spaziergang, plötzlich verschwindet sie und dann plätschert sie es. Und dann sieht er, oh, sie ist zwar im Wasser, aber sie ist nackt. Und dann gibt es so einen Wahnsinnssatz. Und meine Augen ruhten dabei auf der Höhe der Brust, welche still und groß aus dem frischen Linnen emporstieg und in unmittelbarster Nähe vor meinem Blicke glänzte wie die ewige Heimat des Glücks. Ich meine, das ist doch ein Wahnsinnssatz, ne? Das ist erotischer als jeder Porno. Und ich meine, gerade diese Passage hat er ja bekanntlich dann, als er das überarbeitet hat, später weggelassen in den Jugenderinnerungen. Das war ihm dann zu heiß offenbar.
Und Sie meinen, wir profitieren davon, dass er diese Erotik nicht gelebt hat und dafür sie sich durch sein ganzes Werk zieht als Sublimierungsvorgang?
Ganz genau. Einerseits, das ist ein Sublimierungsvorgang und auch eine Aufladung. Also Klassiker bleiben eben auch so, also George Stein hat mal gesagt, ein Klassiker ist ein Werk, das um sich herum einen Raum hat, der immer fruchtbar bleibt. Also es ist wie wenn die immer noch eine Strahlung abgeben. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Sublimierung zu tun, dass er das eben so aufgeladen hat, weil es nur in seiner Vorstellungskraft stattfinden konnte, dass er das total überhöht. Es sind auch alle Frauen schön. Also außer die, die nichts taugen, gibt es auch bei ihm. Aber das ist immer ein ganz wichtiger, also wie er die beschreibt, die haben so was ganz speziell Anziehendes. Und auch, ich glaube auch, weil seine Vorstellungskraft so aktiv war, hat er auch gesehen, was zwischen Männern und Frauen passiert. Er war ja dann eben doch viel mehr der Beobachter. Und wenn man das Sinngedicht liest, das ist eigentlich der Roman zur MeToo-Debatte.
Inwiefern?
Ja, insofern, also schon die Anlage, man hat hier eine Hauptfigur, der Reinhard. Das ist so ein bisschen vertrockneter Wissenschaftler, der hat das Gefühl, seine Augen gehen kaputt, weil er ständig mit dem Mikroskop und mit diesen Büchern und so und muss mal raus. Und dann sieht er dieses Sinngedicht und da gibt es eine Zeile, woraus er für sich die Challenge quasi sich stellt, er muss jetzt rausgehen und Frauen finden und er muss sie küssen und sie muss erstens erröten und zweitens lachen. Und diese Challenge geht dann natürlich, wie man sich vorstellen kann, wunderbar schief. Aber er macht ständig irgendwelche Übergriffe und die Frauen wehren sich dagegen. Und er landet dann am Schluss bei Lucia in so einem abgelegenen Landgut. Auch eine sehr unabhängige, starke, gebildete, kluge Frau, die den ganzen Landschaftsgarten hier selber gemacht hat und lebt da mit ihrem Onkel. Und die liefern sich dann so eine Art Geschlechterkampf in Novellen, die sie einander einfach so mal erzählen, abends beim Essen oder zwischendurch. Und das ist also ein ständiges, die Geschichten handeln nur von dem, was wir heute als Aufriss bezeichnen würden. Und man kann da immer sehen, was trauen sich die Männer, was nehmen sie sich heraus, wie verhalten sich die Frauen. Und ich würde sagen, der Blick des Autors, der sich da manifestiert, von Keller selbst, ist ganz klar auf Seiten der Frauen.
Wie war das denn mit der politischen Haltung von Gottfried Keller? Er hat sich, soweit ich weiß, auch an einer militanten Bewegung in der Schweiz beteiligt. Wo stand der politisch?
Ja, der war ein radikaler Demokrat. Also er hat in diesem Sonderbundskrieg, der dann am Schluss ja auch so endete, dass wir die heutige Schweiz in der Verfassung immer noch haben, wie es damals war, war er auf der Seite der liberalen Kräfte. Er hat auch als Freischärler mal mitgemacht, kam aber nicht zum Glück in Kampfhandlungen. Darum haben wir heute seine Bücher. Aber was ich dort eben auch so spannend finde, er ist eben unser Zeitgenosse auch, weil er damals politisch auch so ein Zeitgenosse war. Und was man im Grünen Heinrich findet, ist ja auch ein Gesprächsroman, wird wahnsinnig viel diskutiert, was man manchmal auch ein bisschen auf die Nerven gehen kann, vor allem im zweiten Teil. Aber da gibt es einen Schulmeister, mit dem der Heinrich über Politik diskutiert. Und das sind schon sehr interessante Dinge. Also da sagt er zum Beispiel, der Heinrich sagt, ja, aber zum Teufel, sind denn unsere Herren Regenten zu irgendeiner Zeit etwas anderes als ein Stück Volk und leben wir denn nicht in einer Republik? Und dann sagt der Schulmeister, ja, schon, mein lieber Sohn, aber es bleibt eine wunderbare, also eine Tatsache zum sich wundern, Tatsache, wie besonders in neuerer Zeit ein solches Stück Volk, ein repräsentativer Körper durch den einfachen Prozess der Wahl sogleich etwas ganz merkwürdig Verschiedenes wird. Und zwar einesteils ist es immer noch Volk und andernteils etwas dem ganz Entgegengesetztes, fast Feindliches. Und ich meine, hier haben wir doch die ganzen Elite-Debatten. Das ist genau das, was die neue Rechte eben ausbeutet, um Ressentiment herzustellen. Und das hat Keller schon gesehen in der Zeit, als quasi die direkte Demokratie erfunden wurde. Das finde ich schon, ja, das hat mich richtig, ich merke auch jetzt, ich war wieder ganz aufgeregt, wenn ich darüber spreche.
Der Gottfried Keller hat ja in seinem Grünen Heinrich seinen Helden etwas tun lassen, was er selbst getan hat, was sehr viele intellektuelle Schweizer besonders tun, was auch sie getan haben, nämlich die Schweiz verlassen. Der Grüne Heinrich, der wandert von Zürich nach Deutschland aus. Gottfried Keller hat selbst viele Jahre in Deutschland verbracht. Deswegen die Frage, wie schweizerisch sind eigentlich seine Bücher?
Schon sehr schweizerisch, also in der Sprache natürlich vor allem. Es gibt herrliche Helvetismen, die Sonne gab warm oder jemand errötet schämig, solche Sachen. Und wir Schweizer verkleinern ja alles, nicht so viel, wie die Deutschen immer meinen, aber durchaus. Und Keller hat das wirklich zum Stilmittel gemacht, auch mit einem sehr komischen Effekt. Das ist auch etwas, was uns, weil es eben ein Klassiker ist und wir denken, das ist verstaubt, er ist unglaublich witzig. Und er hat zum Beispiel Dinge, also wenn er eine Konfirmandenklasse beschreibt im Grünen Heinrich, dann gibt es Stirnen, welchen in der Mitte nur ein Knöpfchen fehlte, um ganz ein viereckiges Schublädchen vorzustellen. Ich meine, das kann man mit Diminutiven machen. Und es ist ja auch so, dass wir Schweizer nicht in der gleichen Sprache reden, wie wir schreiben. Und das ist für Schriftsteller immer auch eine Herausforderung. Das heißt, es ist ein bewussteres Formulieren. Einfach nur schon, ja, weil man eben so nicht auch seine Fahrkarten kauft am Bahnschalter, als man noch Bahnschalter hatte.
Das ist sehr schön, an Ihrer Kellerbegeisterung hier teilzuhaben. Lassen Sie uns mal noch auf andere Weise damit einsteigen. Wer jetzt noch gar nichts kennt von Gottfried Keller, womit sollte der dann anfangen? Was meinen Sie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, was immer geht in jeder Lebenslage, sind die Leute von Seldwyla. Ne? Weil Seldwyla ist zwar ein Städtchen.
Das ist ein Erzählungszyklus. Ne?
Ein Erzählungszyklus, da gibt es zwei Bände davon, da hat er wirklich sehr lange dran gemacht. Und eben auch seine humoristische Seite sehr geschärft. Also man erkennt natürlich Dinge wieder, die waren vor 200 Jahren so, wie sie heute immer noch sind. Wir sind ja als Menschheit nicht klüger geworden. Und ich meine, Seldwyla wird zwar als Städtchen in der Schweiz beschrieben und hat natürlich damals auch ein bisschen gezeigt, diese ganze Provinzialität und diese ganze, ja, man sieht halt alle Charakterfehler hier vorgeführt. Und Seldwyla ist überall, würde ich sagen.
Und man sollte es lesen, gerade jetzt zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller. Das empfiehlt uns Sieglinde Geisel. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.